Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Unsere Themen. In Pakistan sind 3 Millionen Menschen unmittelbar von der Jahrhundertflut betroffen. Internationale Hilfe ist angelaufen. An der Grenze zwischen Israel und Libanon gab es ein Feuergefecht. Die Umstände sind unklar. Die Wissenschaft publiziert ein erstes Weltinventar der Meereslebewesen. Wir reden mit einer beteiligten Forscherin. Außerdem ein Gutachten mit Sprengkraft aus dem Bundeshaus zur Amtshilfe bei gestohlenen Bankdaten. Und das renommierte Newsweek wird verkauft für einen symbolischen Dollar. Hintergründe zum Niedergang der klassischen Nachrichtenmagazine hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Uli Zindl mit den Nachrichten.
Nach dem heftigen Monsunregen steht der Nordwesten Pakistans nun schon seit einer Woche unter Wasser. Über 3 Millionen Menschen sind von den Überschwemmungen betroffen. Viele haben Haus und Hof verloren. Mehr als 1400 Menschen sind umgekommen. Die Behörden gehen davon aus, dass die Zahl in den nächsten Tagen weiter steigen wird. Inzwischen haben mehrere Staaten Gelder gesprochen. Auch internationale und Schweizer Hilfsorganisationen sammeln Spenden für die Opfer. Im Süden Pakistans, in der Stadt Karachi, sind blutige Unruhen ausgebrochen, nachdem ein Regierungsmitglied der Provinz auf offener Straße ermordet worden war. Bei den Unruhen wurden 45 Menschen getötet, weitere 90 verletzt, wie die Behörden mitteilen. Die pakistanische Regierung vermutet, dass die Attentäter den radikal-islamischen Taliban angehören. Staaten, die aufgrund von gestohlenen Bankdaten gegen Steuersünder ermitteln, sollen von der Schweiz keine Amtshilfe erhalten. Dies ist das Ziel des Bundesrats. Er wollte deshalb ein entsprechendes Gesetz oder eine Verordnung einführen. Jetzt zeigt aber ein Rechtsgutachten des Bundesamtes für Justiz, dass das nicht ganz so einfach ist. Laut dem Gutachten kann die Schweiz nicht alleine festlegen, dass sie in bestimmten Fällen keine Amtshilfe leistet. Die betroffenen Staaten müssten ebenfalls damit einverstanden sein. An der Grenze zwischen Libanon und Israel ist es zu einem Schusswechsel zwischen Grenzsoldaten gekommen. Dabei wurden mindestens 5 Menschen getötet, 4 Libanesen und ein Israeli. Die beiden Seiten werfen sich gegenseitig vor, verantwortlich für die Schießerei zu sein. Es ist der schwerste Zwischenfall seit dem Krieg zwischen Israel und der Hisbollah im Süden Libanons vor 4 Jahren. Die Wald- und Torfmoorbrände in Russland sind weiterhin nicht unter Kontrolle. Die Behörden sprechen von tausenden Bränden in insgesamt 17 Regionen. Ein großes Problem sei die Kombination aus Hitze und starken Winden. In der stark betroffenen Region Nizhny Novgorod nähern sich die Flammen einem Zentrum für atomare Forschung. Bisher starben mindestens 40 Menschen, rund 2000 Häuser wurden zerstört. Die EU-Kommission hält den Konsum von Milch und Fleisch von Nachkommen geklonter Tiere für unbedenklich. Während Produkte von geklonten Tieren EU-weit verboten sind, gibt es für jene der Nachkommen keine Regel. Wie viele solche Produkte bereits auf dem Markt seien, könne niemand wissen, sagte ein Sprecher der Kommission. In Großbritannien hat ein Bauer die Milch eines Nachkommens einer geklonten Kuh unter normale Milch gemischt. Die britischen Behörden verlangen eine spezielle Bewilligung für solche Milch. In Italien sind 5 Politiker festgenommen worden, weil sie im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau von L'Aquila Schmiergelder angenommen haben sollen. Nach dem Erdbeben in den Abruzzen sollen sie von Unternehmen Geld erhalten und ihnen im Gegenzug Bauaufträge gegeben haben. Einer der Festgenommenen ist ein ehemaliger Parlamentarier der Partei von Premierminister Berlusconi. Der ehemalige Polizeichef von Südafrika ist zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt worden wegen Korruption. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Jackie Celebi, der auch Präsident von Interpol war, Geldzahlungen und Geschenke von einem Drogenhändler angenommen hatte. Im Wallis darf ein Wolf abgeschossen werden. Das hat der Kanton Wallis entschieden, nachdem der Wolf mehrere Schafe und 2 Kälber getötet hatte. Umweltorganisationen kritisieren den Entscheid. Wissenschaftler haben versucht, alle Tierarten zu zählen, die in den Weltmeeren leben, vom winzig kleinen Einzeller bis zum Blauwal. Sie zählten 230.000 verschiedene Arten. Allerdings sagen die Forscher, dass ihnen wegen der Größe der Meere zahlreiche Tiere verborgen blieben. Pro Art, die sie entdeckten, vermuten die Wissenschaftler bis zu 4 weitere Arten, die unerkannt blieben. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.338 Punkten plus 0,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.666 Punkten minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 37,45 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 03,92. Das Wetter. Im Norden nimmt die Bewölkung weiter ab. Morgen scheint oft die Sonne. Dazu ziehen ab und zu Wolkenfelder vorbei. Die Temperatur steigt auf 24 Grad. Im Süden ist es sonnig und 27 Grad warm. Am Donnerstag ist es trüb mit Regen. An den Voralpen werden große Regenmengen erwartet. Die Temperatur bleibt im Norden unter 20 Grad.
Die Jahrhundertflut wirft die betroffenen Regionen Pakistans um Jahrzehnte zurück. Die Parade des Finanzministers gegen gestohlene Bankdaten ist nicht korrekt, sagen die Juristen des Bundes. Dann über Borstenwürmer, Asseln und Seegurken und deren Wohlbefinden in den Weiten der Ozeane, die Meeresbiologin Susanne Ebbe im Echo-Gespräch. Außerdem, das Magazin Newsweek wird zum Sanierungsfall und mit ihm ein ganzes publizistisches Konzept. Und explosive Abstimmungskampagne und Angst vor neuer ethnischer Gewalt in Kenia. Seit einer Woche schon ist der Nordwesten Pakistans nach heftigen Regenfällen überschwemmt. Über 3 Millionen Menschen, wir haben es gehört, sind betroffen. Sie haben ihre Häuser und ihre ganze Lebensgrundlage verloren. Die humanitären Probleme sind heute die dringlichsten, aber andere, möglicherweise noch gravierendere, zeichnen sich schon ab. Martin Dohr fasst die Nachrichtenlage zusammen.
Ganz im Nordwesten Pakistans, in den bisher am stärksten betroffenen Gebieten, scheint der Wasserspiegel etwas zu sinken. Die Katastrophe wird deswegen nicht kleiner, sie wird erst richtig sichtbar. Hänge sind abgerutscht, ganze Dörfer unter dem Schlamm verschwunden oder von den reißenden Fluten weggeschwemmt worden. Straßen sind unterbrochen, Brücken eingestürzt. Tierkadaver treiben auf dem Wasser oder liegen an Land. Seuchen drohen auszubrechen. Der Gouverneur der Nordwestprovinz habe gestern ein drastisches Bild gezeichnet vom Zustand der Gegend, sagt Jean-Marc Favre vom IKRK.
Hier, lors d'une réunion avec le gouverneur, il disait, ben voilà, le Pakistan dans certaines régions est revenu à 50 ans en arrière. Donc toute l'infrastructure et beaucoup d'infrastructure a été détruite.
Pakistan sei in der Katastrophenregion um 50 Jahre zurückgeworfen worden. So viel Infrastruktur sei durch das Hochwasser zerstört. Viele Gegenden seien immer noch nicht oder nur mit Helikoptern zugänglich. Aber auch wo Rettungsequipen eintreffen, ist die Hilfe kaum ausreichend. Es kommt darum zu Unruhen. Furkan Ulla, Mitarbeiter eines Kinderhilfswerks, hat gegenüber der BBC solche Szenen geschildert, die er auf dem Rückweg aus der Katastrophenzone in die Stadt Peshawar beobachtet habe.
I was on the way back to Peshawar, but on the way we witnessed some horrific scene, like the affected people were showing anger over the government.
Die Menschen seien empört über die Regierung, deren Hilfe nicht schnell genug zu den Leuten komme. Man fühle sich im Stich gelassen und er, Fognula, könne tatsächlich auch nicht sagen, wie viele Kinder bisher versorgt und in sicheren Lagern untergebracht worden seien. Wo die Hilfe fehlt oder noch ungenügend ist, springen offenbar vielerorts islamistische Organisationen ein und nutzen die Schwäche der Behörden zu ihren Gunsten. Sie sind dort präsent, wo der Staat schon vor der Flut kaum oder nur durch die Armee vertreten war, die im Grenzgebiet zu Afghanistan die Taliban bekämpft und Terroristen der Al-Qaida. Weil die Truppen durch den Verlust der Infrastruktur stark behindert sind und mit ihrem schweren Gerät nicht mehr vorwärts kommen, können die Rebellen sich in solchen Situationen leichter bewegen. Wo sie von der Armee in jüngster Zeit zurückgedrängt wurden, könnten sie darum möglicherweise gerade unter Katastrophenbedingungen wieder Terrain gewinnen.
Martin Dora berichtete, die Glückskette sammelt für die Katastrophenopfer Postkonto 10-15000-6, 10-15000-6. Die Ozeane bedecken den größten Teil der Erdoberfläche und doch weiß man wenig über sie oder wusste. Denn nun liegen die Ergebnisse einer ersten umfassenden Bestandesaufnahme vor, die die Wissenschaft in den Meeren rund um den Globus unternommen hat. 2000 Forscherinnen und Forscher aus 80 Ländern waren dabei, unter ihnen die Meeresbiologin und Antarktisexpertin Brigitte Ebbe vom Zentrum für marine Biodiversitätsforschung am Deutschen Senckenberg-Institut. Ich fragte sie, ein Inventar der Meeresbewohner, wie macht man das?
Das kann man auf zwei Arten machen. Man kann erstens natürlich selber auf Forschungsschiffen aufs Meer fahren oder auch tauchen und Organismen selber sammeln und dann zur Art bestimmen und auszählen. Und man kann auch die Literatur, die schon bestehende, durchsuchen und die Ergebnisse, die in vielen, vielen verschiedenen kleinen Veröffentlichungen vorgestellt worden sind in den letzten 100 oder 150 Jahren, bündeln und zusammenfassen. Und auch dann hat man ein gutes Bild von der Anzahl der Organismen, die zu der Zeit im Meer bekannt waren.
Und wie haben Sie selbst gemacht? Sind Sie mit Schnorchel und Taucherbrille und Lupe in die Antarktis?
Ich bin nicht mit Schnorchel und Taucherbrille gefahren, weil mein Forschungsgebiet die Tiefsee ist, also 4.000 bis 5.000 Meter Tiefe. Und so tief kann man natürlich nicht tauchen. Ich bin mit einem großen Forschungsschiff, nämlich der deutschen Polarstern, in die Antarktis gefahren und wir haben dann von Bord des Schiffes Proben des Meeresbodens genommen.
Was kann man da kennen? Man stellt sich vor, das ist eine eher unwirtliche Umgebung dort.
Es ist für uns natürlich extrem unwirtlich, weil es kalt ist, in dieser großen Wassertiefe natürlich dunkel und es herrschen sehr hohe Drücke und es gibt sehr wenig zu fressen. Aber wir haben uns da ganz gründlich getäuscht und das gehört auch zu den großen Überraschungen, die wir erlebt haben in diesen 10 Jahren. Die Vielfalt des Lebens dort unten ist sehr, sehr hoch. Es sind nicht so viele Tiere, weil es eben wenig Nahrung gibt, aber es gibt viele, viele verschiedene.
Zum Beispiel, wie muss man sich die vorstellen, die in dieser Umgebung leben können?
Es ist eigentlich alles vertreten. Krebse, Weichtiere sowie wie Schnecken und Muscheln, Seegurken, Seeigel, auch Fische, eigentlich alles.
Wenn Sie die Ergebnisse dieses Inventars als Ganzes betrachten, über den ganzen Globus hinweg, hat man den Ozeanen ihre Geheimnisse jetzt abgerungen und sind so gut wie alle Lebewesen identifiziert?
Nein, das kann man so nicht sagen. Wir haben jetzt ein wesentlich besseres Bild. Es hat ja in den letzten Jahren große Fortschritte in der Genetik gegeben und es gibt jetzt schon Methoden, mit denen man zum Beispiel große Wassermengen sammeln kann, das Plankton da rausholen kann und das kann man nach genetischen Methoden untersuchen und dann weiß man, wie viele verschiedene Arten da drin waren. Das wird uns sicherlich etwas weiterführen und wird die Sache beschleunigen, aber es ist überall eine solche Fülle vorhanden, dass wir eigentlich jetzt noch eher das Gefühl haben, dass wir noch weniger wissen, als wir vorher gedacht haben.
Aber es wurden neue Arten gefunden. Was für welche denn?
Es wurden viele, viele neue Arten gefunden. Also aus der Tiefsee kann ich ja besonders direkt berichten, weil ich die selber gesehen habe. Es gibt viele, viele, viele Krebse, zum Beispiel Asseln und Ruderfußkrebse. Auch meine Haustiere, die Borstenwürmer, die waren auch zahlreich vertreten. Also alles, was so klein ist und eher unscheinbar aussieht, ist da in großer Fülle vorhanden.
Wie ist die Bilanz jetzt? Wie geht's den Meeren?
Es geht ihnen nicht so übermäßig gut, weil eben an vielen Orten der Mensch sehr stark eingegriffen hat. Es ist aber nicht hoffnungslos, um das mal so auszudrücken. Also es gibt auch Beispiele von Ökosystemen, die sich verhältnismäßig schnell erholen. Besonders weiß man das auch von küstennahen Gewässern. Also wenn zum Beispiel irgendwo Kläranlagen gebaut worden sind, wo vorher keine waren, dann erholt sich diese Lebensgemeinschaft doch verhältnismäßig schnell innerhalb von einigen Jahren.
Aber Sie können Bedrohung der Biodiversität feststellen. Es gibt weniger Lebewesen zum Beispiel.
Ja, das sieht man schon über lange Zeit. Also es gibt einen erheblichen Verlust an Biodiversität. Und viele, viele Arten werden wir wahrscheinlich gar nicht mehr zu Gesicht bekommen, weil die ausgestorben sind, bevor wir eine Gelegenheit hatten, sie anzusehen.
Was setzt den Meeresbewohnern am meisten zu?
Am meisten leiden muss das Meer unter menschlichen Aktivitäten, wie zum Beispiel der Überfischung, Vergiftung, also Verunreinigung und auch Zerstörung von Habitat, also von speziellen Lebensräumen, in denen sich ja dann nicht nur Fische befinden, die wir da rausholen, sondern auch eine begleitende Lebensgemeinschaft. Und die verlieren dadurch, dass wir zum Teil so eine Todesspur mit unseren Netzen über den Boden ziehen, verlieren die auch ihren Lebensraum. Und wir verlieren dann ganze Lebensgemeinschaften.
Das heißt,
alle die Bemühungen der Politik durchaus, doch Fangverbote zu erreichen oder länderübergreifende Vorschriften gegen Überfischung zu unternehmen wie in Europa, die greifen aus Sicht der Wissenschaft nicht?
Das würde ich so nicht sagen. Sie greifen schon. Das ist natürlich ein sehr, sehr langsamer Prozess. Man muss bei diesen Dingen viel Geduld haben, denn die Fischer sehen natürlich ihre Rechte beschnitten und das tut keiner gerne. Und ich denke schon, dass wir inzwischen Einfluss nehmen können auf Gesetzgeber, die sich, wie wir im Übrigen festgestellt haben, sehr freuen, wenn wir Wissenschaftler ihnen Hintergrundmaterial liefern in Worten, die sie verstehen können, um bei Erstellung von Richtlinien zu helfen.
Sie machten wissenschaftliche Grundlagenarbeit. Heißt das denn auch, Sie hatten dabei gleichzeitig ein politisches Ziel?
Ich würde nicht so weit gehen wollen, wie dass wir ein politisches Ziel hatten, aber wir haben natürlich die Gelegenheit ergriffen, Einfluss zu nehmen, wann immer es ging, zum Beispiel bei der Errichtung von Schutzgebieten in internationalen Gewässern auf dem Meeresboden. Und wenn solche Ereignisse passieren, wie jetzt der Ölunfall im Golf von Mexiko, dann bezieht der Zensus natürlich auch Stellung und stellt auch Daten zur Verfügung. Als eine Art Referenzgröße, gegen die dann die Veränderungen gemessen werden können.
Die Meeresbiologin Brigitte Ebbe vom Deutschen Zentrum für Marine Biodiversitätsforschung in Bonn.
Da hat womöglich jemand in der Bundesverwaltung die Brisanz des Papiers unterschätzt. Es wurde ein Gutachten des Bundesamts für Justiz ins Internet gestellt, das direkt die Haltung des Bundesrats untergräbt in der Frage, wie die Schweiz mit gestohlenen Bankdaten umgeht. Der Bundesrat sagt, die Schweiz leiste keine Amtshilfe, wenn die Bankdaten gestohlen sind. Das soll auch in einer Verordnung und dann in einem Gesetz so festgehalten werden. Nun aber sagt das Bundesamt für Justiz, so geht das nicht. Oliver Washington.
Es war vor einem halben Jahr, als die Affäre mit Frankreich die Gemüter bewegte. Ein Mitarbeiter der Bank HSBC entwendete aus der Genfer Filiale Tausende von Bankdaten. Der Bankmitarbeiter verkaufte diese dem französischen Staat. Darauf stellte sich die Frage, was macht die Schweiz, wenn Frankreich auf der Basis dieser Daten ein Amtshilfegesuch in der Schweiz deponiert und weitere Bankdaten will? Finanzminister Merz war schnell zur Stelle und hielt fest, die Schweiz würde in solchen Fällen keine Daten liefern, der sogenannte Ordre Public würde dies verbieten. Um das auch grundsätzlich für künftige gleiche Fälle zu verhindern, verkündete Bundesrat Merz weiter, er wolle dies in einer Verordnung und dann in einem Gesetz so festhalten. Widerspruch kommt nun ausgerechnet vom Bundesamt für Justiz. Es hält in einem Gutachten fest, die Schweiz könne weder einseitige Regeln einführen, noch sich auf den Ordre Public berufen. Die Schweiz müsste solche Regeln vielmehr in Doppelbesteuerungsabkommen mit anderen Ländern verankern. Deren Bereitschaft, der Schweiz entgegenzukommen, dürfte allerdings gering sein. Was nun? Solche Gutachten seien nicht verbindlich, sagt Steuerrechtler Robert Waldburger, fügt aber bei.
Wobei in der Regel man davon ausgeht, dass das Bundesamt für Justiz das juristische Gewissen der Bundesverwaltung ist und man schiebt solche Gutachten natürlich nicht leichtfertig beiseite.
Bis anhin jedoch hat der Finanzminister die Haltung des Bundesamtes für Justiz übergangen, denn das Gutachten liegt bereits seit Ende Februar auf seinem Tisch. Veröffentlicht wurde dieses Gutachten heute im Rahmen regelmäßiger Publikationen im Internet durch die Bundeskanzlei. Im Finanzdepartement dürfte man daran keine Freude haben, denn Finanzminister Merz wollte in den nächsten Wochen eigentlich die erwähnte Verordnung vom Bundesrat verabschieden lassen, in welcher feststeht, dass die Schweiz auf der Basis gestohlener Daten keine Amtshilfe leistet. Ob Bundesrat Merz diese Verordnung nun anpassen wird, im Finanzdepartement wollte heute Nachmittag niemand dazu Stellung nehmen. Sollte Bundesrat Merz aber an seiner bisherigen Haltung festhalten, könnte dies zu neuen politischen Problemen auf internationalem Parkett führen. Denn die OECD überprüft zurzeit, wie die einzelnen Länder den neuen Standard für Amtshilfe bei Steuerfragen umsetzen. Die Schweiz hat diesen Standard zwar akzeptiert und liefert Bankdaten nun auch bei Steuerhinterziehung, das Gutachten des Bundesamtes für Justiz könnte der OECD aber Argumente liefern, dass die Schweiz in der Praxis diesem Standard neue Hürden in den Weg stellen will. Die Schweiz könnte so auf internationalem Parkett einmal mehr an den Pranger gestellt werden.
Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit dem Ringen um eine neue Verfassung in Kenia und dem Niedergang eines journalistischen Konzepts. Das Nachrichtenmagazin Newsweek wird bald 80 Jahre alt und es war einst legendär, eines der Flaggschiffe der amerikanischen Presse. Ruf und Leserschaft reichten weit über die USA hinaus. Für den Verlag der Washington Post war Newsweek auch eine Ertragsperle. Doch die Anzeigen brachen weg, die Leserzahlen schrumpften, die Verluste stiegen. Das Magazin stand vor dem Bankrott. Nun hat ein reicher Unternehmer Newsweek gekauft. Bezahlt hat er dafür wohl bloß einen symbolischen Dollar. Doch die Aussichten sind schlecht, dass er das ehemalige Flaggschiff wieder flott kriegt. Fredrik Steiger berichtet.
Im Frühjahr zog der Verlag der Washington Post die Notbremse. «Wir können nicht mehr», gab man zu und bot die Tochter Newsweek, auf die man früher so stolz war, zum Verkauf an. Doch groß war das Interesse nicht. 30 Millionen Dollar Jahresverlust, eine von 3 Millionen auf die Hälfte gesunkene Leserzahl, das schreckte ab. Den Zuschlag erhielt jetzt der 92-jährige Milliardär Sidney Harman. Sein Vermögen macht er mit HIFI-Geräten, verheiratet ist er mit einer demokratischen Kongressabgeordneten. Er sei, so sagt er in einer kurzen Verlautbarung, dem Qualitätsjournalismus verpflichtet. Roy Greenslade, Journalismusprofessor an der Londoner City University und einer der bekanntesten Medienkolumnisten, kommentiert die Tatsache, dass Newsweek zum Sanierungsfall wurde, lapidar.
It has just lost the interest of its readers.
Das Interesse der Leser sei schlicht nicht mehr vorhanden.
The concept of a news magazine is entirely old-fashioned.
Das Konzept eines Nachrichtenmagazins sei heute altmodisch. Ihre große Zeit hatten diese Magazine, als die Medienlandschaft noch wohl geordnet war. Es gab noch kein Internet und die Tageszeitungen konzentrierten sich auf die News vom Tag. Da brillierten die Wochenmagazine mit ausgiebigen Recherchen, sie vertieften die Nachrichten und reicherten sie mit Hintergründen an. Und häufig lieferten sie auch Enthüllungen und deckten Skandale auf und prägten so die amerikanische politische Debatte.
They were great when there was very little competition, but they've just simply failed.
Die Nachrichtenmagazine seien großartig gewesen, als sie in ihrem Fach noch praktisch keine Konkurrenz gehabt hätten. Sie hatten Zeit, sie hatten eine Marktlücke und sie hatten finanzielle Mittel. Noch heute beschäftigt Newsweek rund 325 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, darunter so manche Edelfeder. Heute ist das nicht mehr verkraftbar, denn die Wochenmagazine haben ihre Exklusivität eingebüßt. Inzwischen machen alle ein bisschen alles. Roy Greenslade.
Newspapers themselves have changed and very often the weekend newspapers, particularly in the United States.
Auch die Zeitungen lieferten heute Hintergründiges und zwar täglich und erst recht in ihren Wochenendausgaben. Und im Internet gäbe es selbst Analysen im Stunden-, ja Sekundentakt. Schon der Name Newsweek erscheint heute anachronistisch. Denn in einer Wochenzeitung sind News notgedrungen immer schon alt. Kein Wunder, dass nicht nur Newsweek leidet. Auch der Hauptkonkurrent Time oder Businessweek tun sich schwer. Marktführer Time ist zwar noch profitabel, aber verlor in kurzer Zeit 1 Million an Auflage.
Time is suffering as well. I think that the days of the news magazine are numbered.
Für Medienexperte Greenslade sind die Tage der Nachrichtenmagazine in den USA gezählt. Er bezweifelt stark, dass der neue Newsweek-Eigner Harman ein erfolgsträchtiges Rezept hat.
I think it's very significant that a 92-year-old man has bought this. I mean, he doesn't have a very long.
Es sei bezeichnend, dass ein 92-jähriger Mann den Titel gekauft habe. Greenslade ist überzeugt, dass es gar kein überzeugendes Alternativkonzept für Newsweek gibt. Das Genre sei schlicht überflüssig geworden.
Weltberühmte Wochenmagazine verlieren ihre Leser, Newsweek, aber auch Time. Sie haben keinen Wettbewerbsvorteil mehr. Zeigt sich hier am amerikanischen Beispiel tatsächlich ein unausweichliches Schicksal, das Ende des Nachrichtenmagazins? Ich fragte Fredrik Steiger.
Ich glaube, unausweichlich ist es nicht. Time und Newsweek haben in den vergangenen Jahren sehr viele Fehler auch gemacht, die nicht unbedingt nötig gewesen wären. Sie bieten im Wesentlichen immer noch dasselbe wie vor 10, 20 Jahren, als die Erwartungshaltung des Publikums eine andere war, die Medienlandschaft eine andere war. Sie bieten zwar gute Geschichten, aber Geschichten, die man heute auch in guten Tageszeitungen wie der New York Times und anderen lesen kann. Sie bieten gute Bilder, aber auch Tageszeitungen haben heute, anders als noch vor wenigen Jahren, meistens ein gutes Bildkonzept. und sie bieten häufig dieselben Themen wie die Tageszeitungen, also auch da wenig Originalität. Aber das ist nicht unausweichlich. Es gibt Beispiele, etwa der britische Economist oder den New Yorker in den USA oder die Deutsche Zeit, die durchaus verstanden haben, sich zu wandeln und ein Komplementärprogramm anzubieten.
Und was konkret machen die denn besser oder anders als Newsweek?
Das beste Beispiel ist wahrscheinlich der britische Economist, der in wenigen Jahren seine Auflage praktisch verdoppelt hat. Er liegt heute bei weit über 1 Million, fast 1,3 Millionen, wovon übrigens die Hälfte in den USA, also nicht einmal im Heimatland. Was macht der Economist anders? Er ist origineller und eigenständiger in der Themensetzung, also grenzt sich schon da stärker von Radio, Fernsehen, Tageszeitungen ab. Er bietet verdichtete Informationen, auf wenig Raum, pointiert geschrieben. Also man könnte fast sagen, einmal im Economist einen Artikel über Malawi oder Paraguay lesen, dann weiß man wieder für ein halbes Jahr, was dort etwa los ist. Das machen sie sehr geschickt. Sie bieten praktisch keine News, sondern fast nur Analysen und Einordnung. Und das ist auch billiger. Die Redaktion vom Economist ist viel, viel kleiner als die Redaktion von Newsweek. Praktisch nur ein Viertel so groß, weil eben News der teure Teil davon ist. Also man sieht an diesem Beispiel, es gibt die Möglichkeit eines Kontrastprogramms.
Es gibt sie, sagen Sie. Gibt sie auch in Kontinentaleuropa oder bleibt das ein britisches, ein angelsächsisches Erfolgsmodell?
Es ist ein bisschen leichter für eine angelsächsische Zeitung, weil sie natürlich einen größeren potenziellen Markt hat. Aber ich glaube, die deutsche Wochenzeitung Zeit, die auch seit einigen Jahren durchaus auch ökonomisch erfolgreich ist, ist auch ein interessanter Fall und ein gutes Beispiel. Auch die Zeit setzt sehr stark auf Kür und nicht auf Pflichtstoff, bringt viele eigene Themen, hat nicht den News-Anspruch, sondern setzt klar auf Vertiefung und Einordnung und damit grenzt sie sich eben stark von den Tageszeitungen ab. Und es gibt sogar Leute, die sagen, die Zeit profitiert vom Niedergang der guten Tageszeitungen. Also viele Leute sagen sich, jeden Tag die Süddeutsche oder die FAZ, das ist mir ein bisschen zu reichhaltig, aber einmal in der Woche etwas das größere Bild sehen, die Zusammenhänge erkennen mit der Zeit, das mute ich mir zu.
Und der Spiegel, die andere traditionsreiche Wochenpublikation aus Hamburg, die steht ja eigentlich eher in der Tradition von Newsweek. Ist die also bedroht?
Ich glaube, langfristig ist der Spiegel durchaus bedroht. Im Moment ist er stabil, etwa bei 1 Million Auflage, aber man müsste sagen, der Spiegel müsste eigentlich heute höher liegen, denn Deutschland ist durch die Wiedervereinigung größer geworden. Davon hat der Spiegel nicht profitiert. Dass der Spiegel sich aber trotzdem gut hält, hängt mit seiner Kernkompetenz zusammen und das ist die deutsche Innenpolitik. Innenpolitisch ist der Spiegel nach wie vor um Längen besser als alle deutschen Tageszeitungen. Er hat bessere Quellen, er ist pointierter, schärfer, hat mehr wirkliche Primeurs auch und das hält den Spiegel einigermaßen stabil. Andere Teile im Spiegel, die Auslandberichterstattung, Wissen, Kultur, da ist er durchaus verwechselbar und in den Bereichen wäre er gefährdet.
Und unter dem Strich, die News-Reportage auf jeden Fall, diese klassische und aufwendige, wie sie Newsweek gepflegt hat, die hat keine Zukunft mehr.
Sie ist zumindest eine bedrohte Gattung. Wenn die News-Magazine verschwinden, wenn die Tageszeitungen ökonomisch starben und weniger Mittel zur Verfügung haben, um diese aufwendigen, teuren Geschichten zu recherchieren, wenn niemand bereit ist, im Internet für teure Recherchen zu bezahlen, dann hat die News-Reportage in der Tat einen schweren Stand. Und das hängt damit zusammen, dass in den Augen eines großen Teils des Publikums News eigentlich kostenlos sein muss. Also sozusagen der Grundrohstoff des Journalismus sollte gratis zur Verfügung stehen. Die Bereitschaft zu zahlen für News ist nicht sehr ausgeprägt.
Obwohl diese News keineswegs gratis sind in der Herstellung.
Vor allem in der Aufbereitung und in der Gewichtung. Das ist eigentlich eine sehr teure Sache, aber die Bereitschaft zu zahlen dafür sinkt.
Einschätzungen von Fredrik Steiger. Morgen ist Abstimmungstag in Kenia. Das ostafrikanische Land soll eine neue Verfassung erhalten. So wollen es führende Politiker des Landes, einschließlich Präsident Kibaki und Premierminister Odinga, die beiden früheren politischen Gegenspieler. Vehement gegen die neue Verfassung sind andere gewichtige Politiker und die christlichen Kirchen. Sie rufen die Kenianerinnen und Kenianer dazu auf, am Abstimmungstag ein Nein in die Urne zu legen. Die Debatte wird hochemotional geführt und man befürchtet, dass es nach Bekanntgabe des Resultats wieder zu Gewalt kommen könnte, Rudi Küng berichtet.
Kenia hat eine bewegte Zeit hinter sich. Seit der Veröffentlichung des neuen Verfassungsentwurfs Anfangs Mai versuchen Befürworter und Gegner, die Stimmberechtigten zu beeinflussen. 1, 2, 3, nein, heizt ein Roter, ein Gegner der neuen Verfassung, seine Zuhörer an. Und kein geringerer als Ex-Präsident Daniel Arap Moi ist Wortführer der Verfassungsgegner.
The weakness of Kenyans is that they take things.
Die Schwäche der Kenianer sei es, selbst Dinge leicht zu nehmen, die ihr zukünftiges Leben bestimmten, mahnt Moi. Und für ein paar Münzen seien sie bereit, Ja zu sagen. Dann lässt Moi, der in Kenia 23 Jahre lang autokratisch geherrscht hat, die Katze aus dem Sack. Der Verfassungsabschnitt, der die Landfrage regle, sei insgesamt abzulehnen, meint er. Der Grund für Mois Haltung ist leicht einsichtig. Moi hat etwas zu verlieren. Als Präsident hat er sich und seinen Kumpanen riesige Ländereien zugeschanzt. Mit der neuen Verfassung soll statt des allmächtigen Präsidenten eine Kommission über Landrechte entscheiden. Die Kommission soll auch illegale Landvergaben und Landaneignungen der Vergangenheit untersuchen und rückgängig machen. Mois Nein-Kampagnenpartner, Minister William Ruto, beschwört mit drastischen Worten gewalttätige Konflikte herauf.
In a country that is divided or that has many ethnic groups.
Kenia sei in viele ethnische Gruppen mit konfliktträchtigen Landansprüchen gespalten. Da sei es unverantwortlich, solche Ansprüche in der Verfassung zu untermauern.
It is reckless and dangerous to have clauses that actually give constitutional backing.
In Kenias Rift Valley ist es wegen Landansprüchen wiederholt zu schwersten Gewalttaten zwischen verschiedenen Volksgruppen gekommen. Zum letzten Mal nach den Wahlen vom Dezember 2007. Jetzt warnen Menschenrechtsaktivisten, dass sich die Leute aus Angst vor neuer Gewalt wieder Waffen beschafften.
Most of the communities in Rift Valley are harming themselves because they are not sure of what might happen, like the other time before the 2007 election.
Die Polizeiführung nimmt die Gefahr durchaus ernst. Sie hat 18.000 zusätzliche Polizeibeamte ins Rift Valley abgeordnet. Derweil hoffen Präsident Kibaki und Premierminister Odinga darauf, dass die demokratischen Verbesserungen im Verfassungsentwurf die Bevölkerung zu überzeugen vermögen. So soll die Macht des Präsidenten beschränkt und eine zweite Parlamentskammer, ein Senat, geschaffen werden. Minister sollen nicht mehr dem Parlament angehören und Richter nicht mehr vom Präsidenten ernannt werden. Weitere Stichworte sind mehr Verantwortlichkeit der Regierungsleute, transparentere und effizientere Verwaltung, mehr Gleichberechtigung für Frauen, besserer Schutz der Bürger- und Menschenrechte und mehr Dezentralisierung. Ob eine Mehrheit der Stimmenden mit einem Ja zur neuen Verfassung auf eine demokratische Erneuerung Kenias setzt, wird sich am Freitag zeigen, wenn das Abstimmungsergebnis vorliegen soll. Vielen religiösen Menschen jedenfalls wird das Ja nicht leicht fallen. Wettern die christlichen Kirchen doch gegen die Zulassung der Abtreibung, wenn das Leben der Mutter gefährdet ist. Mindestens eines aber hat das Verfassungsreferendum in Kenia schon bewirkt. Die Verbrüderung von Präsident Kibaki und Premier Raila Odinga.
Raila Kibaki, 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 Kibaki.
Während Raila für Kibaki wirbt, der sich mit der Verfassung ein Denkmal setzen will, lobt Kibaki seinen Premier Raila, der hofft, nächster Präsident Kenias zu werden.
Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Juli Tuber und für die Nachrichten Jan Gröbler, am Mikrofon Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.